Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Und diese offenen Fragen diskutieren wir jetzt mit einem Landesverbandspräsidenten. Vorher halten wir aber fest, das Reformpapier liest sich in den Kernpunkten so, dass der DHB für die Nationalmannschaft und die internationale Konkurrenzfähigkeit des deutschen Handballs zuständig sein soll. Hier wird Aufholbedarf zur Weltspitze konstatiert. Die Landesverbände dagegen sollen vorrangig die Mitgliederzahlen steigern und dann auch mehr Geld generieren. Ulf Mayhöfer ist Präsident des Pfälzischen Landesverbandes und kennt nun seit wenigen Tagen das Strukturreformpapier. Papier 2.0. Kurz vor der Sendung habe ich ihn gefragt, wie sein vergleichsweise kleiner Verband diese Aufgaben alle bewältigen soll.
Das stellt uns sehr wohl vor, große Herausforderungen, weil wir als kleiner Landesverband arbeiten 100%ig mit Ehrenamtlichen. Das heißt, wir haben keinen Geschäftsführer oder Trainer, der hauptamtlich für uns tätig ist. Das heißt, wenn wir jetzt hier mit unserem Lizenzbeitrag diese Reform entsprechend unterstützen sollten, sind das für uns immerhin so 35.000 bis 40.000 Euro, die wir als Landesverband auch sehr gut für einen hauptamtlichen Geschäftsführer oder Sportkoordinator nutzen könnten.
Das sind diese 10 Euro, die Sie ansprechen, die für eine Spielberechtigung zu zahlen wären, jetzt für jeden aktiven Handballer, anstelle von 80 Cent jetzt.
Diese Umlage der Mitglieder, da scheiden sich eh die Geister. Also das gibt es ja heute schon irgendwo, dass über Umlagen Dinge im DHB mitfinanziert werden. Beispielsweise tragen wir ja auch schon die Teile der ersten Stufe der Strukturreform mit. Das heißt, jeder Landesverband leistet seinen Obolus für die hauptamtlichen Präsidiumsmitglieder und ist da auch anteilig entsprechend mit beteiligt.
Sehen Sie die Gefahr, dass die 10 Euro, die künftig jetzt geplant sind, eher Mitglieder abschrecken?
Ich denke ja, wir haben hier doch durchaus auch Familien, die mit vielen Kindern das Thema Handball betreiben. Und da sind es dann nicht nur 10 Euro, sondern da geht das dann durchaus mal in Richtung 30, 40 Euro pro Jahr. Und da erwartet man natürlich auch eine entsprechende Gegenleistung. Und dann kommt halt auch noch hinzu, dass mittlerweile immer mehr Handballvereine sich rückwärts entwickeln, sprich, dass die ihren Spielbetrieb einstellen. Das heißt, man muss bereits im Kinderhandball 60, 70 Kilometer fahren, um auf einen Gegner zu treffen. Und das ist doch eine erhebliche Belastung, die die Eltern da tragen müssen. Also man wird die 10 Euro nicht so ohne Gegenwehr akzeptieren, bin ich mir ganz sicher.
Wie beurteilen Sie das denn oder wie diskutieren Sie das auch unter den Landespräsidenten unter datenschutzrechtlichen Aspekten, wenn die Spieler sich sozusagen ihre Spielberechtigung erkaufen, gleichzeitig aber auch ihre Daten, die zusätzliche Werbeeinnahmen bringen sollen, verkaufen, wie Skeptiker sagen?
Gut, das ist immer ein Risiko, was hier die Daten angeht, wobei man sagen muss, streng genommen haben wir ja heute schon über unsere Mitgliederverwaltungssysteme, unsere Spieltechniksysteme eine Datenerfassung. Bislang hat noch niemand es geschafft, irgendwo diese Daten auch entsprechend zu vermarkten. Das liegt auch daran, dass wir in Handball Deutschland 3 unterschiedliche Systeme haben und diese Dinge im Moment gar nicht mal brauchbar miteinander vernetzt sind. Wenn jetzt eine Lizenzierung dazu kommt, hätte man quasi das vierte System. Das kostet ja auch nochmal Geld, so ein System zu etablieren. Die Frage ist natürlich, wie geht man mit den Daten um? Klar, es gibt den Datenschutz bei uns in Deutschland und die Dinge werden mit Sicherheit auch beachtet. Aber es gibt halt auch Risiken, dass diese Daten irgendwo verkauft werden und man dann halt zusätzlich mit entsprechenden Werbeangeboten da behelligt und belästigt wird.
Ja, und die Mittel, die Sie gerade schon auch angesprochen haben, könnten Sie alle selber gut gebrauchen in Ihrem Landesverband. Ist denn überhaupt schon geregelt oder angedacht, wie und mit welchen Mitteln Sie künftig neue Mitglieder werben sollen?
Das steht noch ziemlich in den Sternen. Wir haben aktuell ja im DHB-Präsidium eine hauptamtliche Dame, die Martina Haas, die sich um das Thema Mitgliederentwicklung, Mitgliederförderung kümmert. Da sind ein paar Ideen am Start. Man hat auch im Bereich Kinder- und Grundschulhandball einiges zu Papier gebracht. Nur das Herausfordernde ist ja, dass diese Dinge ja auch umgesetzt werden müssen. Das heißt, es braucht Personal, die so ein Konzept in der Schule dann entsprechend umsetzen, die im Grunde helfen, eine Arbeitsgemeinschaft Handball zu etablieren, die Lehrer anweisen, fortbilden. Ja, wir bräuchten auch irgendwo Personal, die in die Lehrerausbildung bereits mit einsteigen und das Thema Handball da wieder beleben. Denn im Grunde ist heute schon bei der Grundschullehrerausbildung das Thema Handball vernachlässigt und da tut sich kaum was. Also Konzepte toll, ist vieles vorhanden, vieles ist machbar, aber es braucht auch die Umsetzer dazu.
Haben Sie das Gefühl, dass Sie mitbestimmen bei dem ja immer noch zu erstellenden Papier? Denn noch ist es ja nicht in Stein gemeißelt.
Ich glaube schon, dass wir da Einfluss haben. Wir hatten auch in unserer Regionalkonferenz sehr intensiv über die Potenziale, die es bei verbandsinternen Prozessen und Abläufen gibt, diskutiert. Und eigentlich sehen wir da eine große Chance, einen Teil dieser Strukturreform auch zu finanzieren, indem man Dinge da optimiert. Beispielsweise, dass man eine zentrale Passstelle etabliert und eine zentrale Passverwaltung anbietet. Das machen heute die Landesverbände in Eigenregie. Da steckt viel IT und viel Personal dahinter. Das könnte man bündeln und da würden auch wieder Mittel entsprechend frei. Außerdem ein ganz großer Kritikpunkt war auch noch so, wir haben die Problematik, wenn man mal so 35, 40 ist, dann endet das Handballerdasein in Deutschland. Man ist dann vielleicht noch maximal passives Mitglied, aber eigentlich für diese Altersklasse 35 bis 65 gibt es eigentlich im DHB keine Angebote. Und das wäre ein tolles Potenzial, auch da was zu tun, um so eine Strukturreform zu finanzieren, weil da ist eigentlich große Kaufkraft vorhanden. Da sind Leute, die durchaus sich ehrenamtlich engagieren würden, wenn sie geeignet angesprochen werden. Die würden einen Förderbeitrag durchaus auch leisten und sich darüber hinaus auch entsprechend engagieren, wenn halt die Ansprache stimmt und wenn da auch ein Angebot geschaffen wird. Ich denke, dieser Reformprozess ist sinnvoll. Es macht großen Spaß, sich über die Zukunft auseinanderzusetzen. Und wir haben im DHB eine Menge Potenziale. Und es wäre toll, wenn diese Potenziale entsprechend Gehör fänden und wenn wir da den DHB gemeinsam zukunftsfähig machen würden.